Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update. Heute ist Freitag, der 25. Juli und bei mir sind Ron Hein und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Never change a running team, könnte man sagen. So wie in der vergangenen Woche sind wir heute besetzt. Und ich glaube, wir haben ein paar schöne Themen. Wir wollen einsteigen mit einem Dauerrenner bei uns, mit der Kraftwerksstrategie. Und es gab in dieser Woche ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs eigentlich zum Umweltschutz. Das Gericht hat den Umweltschutz zum Menschenrecht erklärt, aber das hat auch Implikationen für den Klimaschutz und die Klimaschutzpolitik in Deutschland. Da gucken wir dann im zweiten Teil des heutigen Podcasts drauf. Ron, lass uns mal einsteigen. Du hast dich nämlich in dieser Woche nochmal mit der möglichen Umsetzung der Kraftwerksstrategie beschäftigt, einige Nachfragen auch angestellt und letztendlich ist es ja ein bisschen wie im Film Täglich grüßt das Murmeltier. Die Bundesregierung gibt immer wieder Ziele aus für die erste Ausschreibung. Die soll tatsächlich immer noch bis Jahresende stattfinden. So ist immer noch die offizielle Formulierung. Und wie immer haben wir große Zweifel daran und nicht nur wir, sondern wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast aber nochmal genau dir den Zeitplan in dieser Woche angeguckt, auch ein paar Stimmen eingeholt. Was ist denn realistisch?
Also realistisch ist wahrscheinlich das zweite Quartal 2026. Die Pläne, die jetzt in dieser Woche nochmal geäußert wurden von Katharina Reiche, dass man noch in diesem Jahr Ausschreibungen durchführen möchte, sind damit wahrscheinlich sehr unrealistisch. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen fehlt der Referentenentwurf und der ist natürlich Grundlage für die ganzen Pläne. Dann würden Länder- und Verbändeanhörungen kommen, das wird in den Bundestag gehen, das wird in den Bundesrat gehen und dann sind wir im Grunde schon am Ende des Jahres, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, was jetzt die Ausschreibung betrifft.
Das ist, glaube ich, wenn man da realistisch drauf guckt, ist das mittlerweile eher das Szenario, auf das man sich einstellen sollte. Also die gesetzliche Vorlage wahrscheinlich gegen Jahresende, weil es sind ja immer noch ein paar Hürden zu nehmen. Einerseits ist ja festzustellen, dass sich weder Union und SPD bei der genauen Ausgestaltung der Kraftwerksstrategie einig sind. Katharina Reiche hatte ja mehrfach betont, dass sie reine Gaskraftwerke ausschreiben will. Von der SPD kommen da mittlerweile doch deutliche Gegenstimmen. Und auch die Länder melden sich, und du hast es ja gerade gesagt, am Ende den Deckel drauf machen auf das Gesetz muss der Bundesrat. Und da dürfte es Stand jetzt mit einer reinen Gaskraftwerksausschreibung durchaus auch hakelig werden.
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn die Grünen auf Bundesebene gerade keine große Rolle mehr spielen, in den Ländern sind sie ja durchaus noch vertreten. In Baden-Württemberg zum Beispiel wurden schon Kritik an den Plänen geäußert. Also da wird es auf jeden Fall Widerstände geben. Da wird es auf jeden Fall große Diskussionen geben. Und bis man sich da geeinigt hat, auf welche Pläne auch immer, das wird Zeit brauchen. Und diese Zeit gibt's hinsichtlich der Pläne bis zum Ende des Jahres auszuschreiben einfach nicht. Es gibt auch noch einen zweiten großen Punkt. Die Bundesnetzagentur hat in der Vergangenheit mehrmals angekündigt oder verkündet, dass sie mindestens 7 Monate brauchen, um die Ausschreibung vorzubereiten. Und sie können die natürlich nur vorbereiten, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen existieren. Auch da habe ich nochmal nachgefragt bei der Bundesnetzagentur. Das wurde so auch bestätigt. Also ohne gesetzliche Grundlage keine Ausschreibungsvorbereitung. Und selbst wenn man jetzt ganz optimistisch rangeht und sagt, die brauchen ein bisschen weniger Zeit, von den 7 Monaten werden wir jetzt nicht auf einmal auf 1 oder 2 Monate runterkommen. Also das ist einfach unrealistisch. Das zeigen ja auch die anderen Ausschreibungen, wo sich die Bundesnetzagentur teilweise sehr viel Zeit lässt, um Ergebnisse zu verkünden, um die auch vorzubereiten. Also ich glaube, da ist man auch personell am Limit. Von daher muss man, glaube ich, realistisch sein und kann frühestens im zweiten Quartal 2026 damit rechnen.
Und ich glaube, das wäre schon der ideale Zeitpfad, wenn man sich mal die Ausschreibungsdauer zum Beispiel bei der Ausschreibung der Offshore-Windparks anschaut, bei dem schnellen Verfahren, bei den voruntersuchten Flächen, wo schon klar ist, wo kommen die Windparks hin. Da gibt es vor Ende der Angebotsfrist, 6 Monate vorher gibt es die Bekanntmachung. Dann gibt es 1 bis 2 Monate Auswertung und Zuschlag. Also da hat man insgesamt einen Prozess über 8 Monate. wenn man sich das jetzt vorstellt für die Gaskraftwerke und man würde sagen, okay, das ist jetzt wirklich eilig, wir verkürzen die Angebotsfrist auf 3, vielleicht 4 Monate. Auch dann muss natürlich erstmal eine Auswertung und ein Zuschlag stattfinden, was auch sicherlich mindestens 1 bis 2 Monate dauern wird, weil es wird sehr viel Öffentlichkeit auf die Ausschreibung der Gaskraftwerke draufschauen. Ich glaube, da muss auch wirklich alles passen und stimmen, da muss alles rechtssicher sein und dann muss es auch noch zu einem Vertragsabschluss kommen, was sicherlich auch nochmal eine gewisse Zeit beansprucht. Also sind wir mindestens, also wirklich aller mindestens bei 6 Monaten. Und wenn man das Ganze dann auch mal weiter noch hochrechnet, also zum Jahresende steht vielleicht die Gesetzgebung, dann hätten wir, wie du gesagt hast, Mitte 2026 vielleicht dann den Ausschreibungsverlauf, dann würde das ja wahrscheinlich auch bedeuten, der Baustart für die ersten Kraftwerke würde erst 2027 erfolgen. Und das alles in irgendwie einem perfekten Szenario. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die beihilferechtliche Hürde immer noch nicht genommen ist. Auch da heißt es ja immer, wir stehen kurz davor, aber grünes Licht gibt es immer noch nicht aus Brüssel.
Ja, genau. Also das ist auch Dauerthema, diese beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission. Ich habe mich ein bisschen bei den Kraftwerksbetreibern auch umgehört und bei der Trianel zum Beispiel verweist man auch genau darauf. Also ich habe da mal so ein kleines Zitat mitgebracht. Da heißt es, also im Hinblick auf diese Einigung, diese Einigung hatte Ministerin Reiche für vor der Sommerpause angekündigt. Bisher haben wir nicht vernommen, dass diese Einigung erreicht wurde. Also so ein leicht sarkastischer Ton ist da, glaube ich, rauszuhören. Vielleicht auch so ein bisschen Enttäuschung. Ich meine, wir reden über dieses Thema wirklich ja seit Jahren. Es ist so der energiepolitische Dauerbrenner. Was passiert mit diesen Kraftwerken? Und die Trianel rechnet daher auch frühestens mit Ausschreibungen im 2. Quartal 2026. Die NBW hat sich in der Vergangenheit auch ähnlich geäußert. Also so ein bisschen Resignation habe ich da rausgehört, auch wenn natürlich alle potenziellen Kraftwerksbetreiber gesagt haben, wir begrüßen die Pläne von Katharina Reiche, die Verfahren einfacher zu machen und schneller zu machen. Aber selbst dann wird sich der Zeitstrahl verändern. Das ist ja auch sehr interessant im Hinblick auf den Kohleausstieg. Also wir reden ja immer davon, 2030 Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen. Auch da wird es dann knapp. Also wenn wir erst 2027 anfangen zu bauen, Uniper rechnet zum Beispiel damit, dass man dann frühestens 2031, 2032 mit den ersten Inbetriebnahmen rechnen könnte. Und dann wäre das Datum schon sozusagen gesprengt, ne?
Und ich glaube, aus dem Grund ist es eben auch so wichtig, auf einzelne Monate zu gucken, so wie wir es gerade tun. Wann kommt das? Weil tatsächlich es in Nordrhein-Westfalen ja eine Vereinbarung gibt, dass dort der Braunkohleausstieg im Jahr 2030 vollzogen werden soll. Und dafür bräuchte es eben die neuen Kraftwerke. Und das scheint zusehends unrealistisch, weil wenn man eine Bauzeit von 5 Jahren annimmt, was auch schon wieder ein ziemlich ideales Verfahren eigentlich voraussetzt, dann sind wir eigentlich eher Anfang 2032. Also da entsteht auf jeden Fall eine Lücke. Da braucht es eine Regelung in Nordrhein-Westfalen. Du hast ja auch mit RWE gesprochen. Wie positionieren die sich in der ganzen Angelegenheit?
Die befürworten erstmal die Pläne, das einfach zu machen. Also die waren wahrscheinlich diejenigen, die am optimistischsten sich noch geäußert haben. Da ist so der Satz gefallen, je mehr Regularien wir haben, desto schlechter ist es. Deswegen haben sie es begrüßt, dass es einfacher werden soll. Und die gehen da halt auch sehr realpolitisch ran, sag ich mal, und bewerten auch die Pläne, erstmal reine Gaskraftwerke auszuschreiben, positiv, einfach weil der Wasserstoff noch nicht da ist. Und die sagen, ja, sobald der Wasserstoff da ist, kann man auch darüber nachdenken, die Kraftwerke dementsprechend auszurüsten. Das ist sozusagen, also das ist die Haltung von RWE. Ich glaube, das war so die realpolitischste, so kann man das, glaube ich, ganz gut ausdrücken.
Also wenn man realpolitisch drauf guckt, werden wir wahrscheinlich in einen Zeithorizont hineinlaufen, dass die Gesetzgebung bis Jahresende kommt, die ersten Ausschreibungen dann irgendwann eher zur Mitte 2026 und tatsächlich die ersten Kraftwerke erst in den frühen 2030er Jahren dann kommen werden.
So der Optimalfall, also das hast du ja auch jetzt schon mehrmals gesagt, das ist schon wirklich ein sehr ambitionierter Plan. Wir haben ja letzte Woche hier in der gleichen Runde darüber gesprochen, dass es bei den ÜNBs auch derzeit zu großen Netzanschlussproblemen kommt. Und das ist auch noch so ein Fall, den ich gerade gar nicht abschließend beurteilen kann, wie das da aussieht. Also bei 50 Hertz haben wir gelernt, die sind bis 2029 ausgebucht. Wie spielen da diese Kraftwerke mit rein? Also es ist natürlich die Frage, ob im 50-Hertz-Gebiet potenzielle Kraftwerke entstehen werden. Die LEAG hat sich zum Beispiel bei mir nicht gemeldet, was deren Pläne sind. Daher kann ich das nicht beurteilen. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Frage, wenn es keine Netzanschlüsse gibt, wie soll das ablaufen? Also wird es da Änderungen geben? Keine Ahnung.
Das ist ja eben tatsächlich eine große und wichtige Frage, weil die großen Batteriespeicher, über deren Vielzahl der Anträge, die Übertragungsnetzbetreiber ja momentan auch durchaus klagen, die verstopfen ja letztendlich die Möglichkeit, alle Anlagen neu ans Netz anzubringen, weil sie alle nach der Kraftwerksnetzanschlussverordnung, nach der KraftNAV, ihren Anschlussanträge stellen müssen. Und das normalerweise, bisher ist es ja so, dass sich alle hinten anstellen müssen, die neu dazukommen. Und das würde auch bedeuten, dass sich eben die Kraftwerke auch hinten anstellen müssten. Und das könnte im bisherigen Prozedere durchaus zu erheblichen weiteren Verzögerungen führen. Ich glaube, dessen ist sich die Politik aber auch bewusst. Ich habe in dieser Woche auch nochmal bei den Bundesländern nachgefragt, was sagen die eigentlich zu diesem Streit um die Netzanschlüsse, und die stellen sich da durchaus auf die Seite der Übertragungsnetzbetreiber und sagen, wir brauchen andere Kriterien bei den Netzanschlussverfahren. Der Bund wird es vermutlich ähnlich halten, und das ist sicher davon auszugehen, dass es eine Lex Gaskraftwerke geben wird, um die möglichst schnell ans Netz zu bringen, weil wenn die sich hinten anstellen müssten, dann reden wir nicht mehr über 2032. Sondern vermutlich eher später, wobei, du hast einschränkend ja gesagt, größten Engpässe gibt es im Netzgebiet von 50 Hertz, also im Osten Deutschlands, da ist die LEAG als Kraftwerkstreiber beheimatet. Die drängen schon auch drauf, dass sie bei der Kraftwerksstrategie mit berücksichtigt werden. Es gab ja vorher so eine Aufteilung zwischen ein Drittel im Norden und Osten und zwei Drittel im Süden und Westen. Mag sein, dass es jetzt in der neuen Legislaturperiode nochmal zu einer Verschiebung kommt, eher zugunsten des Südens, des Westens, gerade im Hinblick auf den Kohleausstieg 2030 auch in Nordrhein-Westfalen. Da soll es ja einen starken Bonus geben für Kraftwerke an diesen Standorten. Dort ist die Netzsituation nicht ganz so angespannt, aber trotzdem müssen sich die Kraftwerke hinten anstellen. Da ist sicher davon auszugehen, dass es da eine gesetzliche Anpassung gibt, aber momentan ist es durchaus eben noch eine Unbekannte. Und eine zweite Unbekannte, die noch mit reinkommt, ist, wir reden jetzt die ganze Zeit eigentlich darüber, über Pläne 20 Gigawatt auszuschreiben. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat dann beim BDW-Kongress gesagt, wir wollen jetzt erstmal mit 5 bis 10 starten, um hier möglichst schnell was auf den Weg zu bringen. Allerdings gleichzeitig gibt es ja immer noch dieses Energiewende-Monitoring, das eben auch der Frage der Versorgungssicherheit nachgehen soll. Und eigentlich haben wir die Antwort bei den Kraftwerken schon geliefert. Da sind sich natürlich eigentlich auch alle einig, ja, egal ob Übertragungsnetzbetreiber oder Netzbetreiber, die meisten sagen, wir brauchen eine gewisse Anzahl an Gaskraftwerken, über den Umfang wird gestritten. Aber das Energiewende-Monitoring soll dieser Frage ja sicherlich auch nochmal nachgehen. Es ist natürlich davon auszugehen, dass sie zu einer ähnlichen Zahl, in einer ähnlichen Größenordnung wahrscheinlich kommen werden. Aber das normale Prozedere wäre, dass man eigentlich dieses Verfahren auch nochmal abwartet.
Ja, es ist auf jeden Fall eine seltsame Reihenfolge. Und im Zuge dieses Artikels habe ich auch dahingehend nochmal beim Wirtschaftsministerium nachgefragt. Die Frage wurde so ein bisschen wegmoderiert. Da wurde dann darauf verwiesen, was denn so die Ziele des Energiewende-Monitorings sind. Und unter anderem halt auch das Thema Versorgungssicherheit. Und ja, wie du es schon sagst, also die Antwort hat man da quasi schon gegeben. Ob es dafür jetzt einen Konsens gibt oder nicht, die Reihenfolge bleibt doch sehr seltsam. Also ich finde, da muss man schon drüber nachdenken, dass wenn man sagt, wir geben jetzt so ein großes Energiewende-Monitoring raus, dann sollte man sich auch an die Reihenfolge halten, gucken, was dabei rauskommt und dann darüber reden, wie viel Leistung denn wirklich benötigt wird. Weil was ist denn, wenn dieses Monitoring zu dem Schluss kommt, wir brauchen viel weniger Kraftwerksleistung? Also es ist unwahrscheinlich, aber wenn man da ergebnisoffen dran gibt und die kommen zu diesem Ergebnis, das ist doch dann am Ende auch wieder eine Katastrophe. Dann hat man sich selbst alles irgendwie vor die Füße geworfen, was man eventuell über Monate, ja eigentlich über Jahre aufgebaut hat. Also von daher sehr, also ein seltsames Vorgehen.
Ja, zumindest wissen wir ja, dass das Energiewende-Monitoring im Kern eigentlich eine Metastudie ist, also auf der Grundlage vorhandener Studien aufbaut und keine eigene Untersuchung nochmal anstrebt. Insofern ist eben davon auszugehen, dass es in dem Punkt eine Bekräftigung gibt, aber in einem normalen zeitlichen Ablauf würde eine Bundesregierung wahrscheinlich zuerst dieses Energiewende-Monitoring anstreben. Der Zeitplan war ja auch da eigentlich mal vor dem Sommer, also vor den Parlamentsferien. Jetzt heißt es vor Ende des Sommers. Es gibt einen Zeitplan, dass das ganze Verfahren jetzt bis Ende September sogar laufen wird. Und ja, da darf man gespannt sein, was da rauskommt. Allerdings in der Frage der Versorgungssicherheit wird es wahrscheinlich auch in dem Monitoring einen klaren Bedarf für eine gewisse Kapazität an steuerbaren Kraftwerken geben. Allerdings, auch das Monitoring ist nicht ganz unumstritten. Carsten, dem Thema bist du in dieser Woche nochmal nachgegangen, beziehungsweise hat sich die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion gemeldet und hat da durchaus nochmal den Finger in die Wunde gelegt, weil sie gesagt hat, ich bin mit dem Prozedere und vor allem auch mit den Vorgaben, die in dem Monitoring gemacht werden, nicht einverstanden.
Ja, genau. Also so ähnlich wie bei der Frage der H2-Readiness der Kraftwerke, die da auszuschreiben sind, knirscht es auch beim Thema Energiewende-Monitoring. Also Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, hat jetzt einen Brief an Katharina Reiche, Wirtschaftsministerin, geschrieben. Es geht um die Leistungsbeschreibung zum Monitoring. Im Koalitionsvertrag, wir gehen nochmal kurz zurück, hatten Union und SPD ja festgehalten, bis zum Sommer, du hast es erwähnt, diese Analyse durchzuführen. Auftrag bekam die Beratungsgesellschaft BET Consulting und das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln, EWI. Und vor allen Dingen die Umweltverbände, die laufen ja seit dem Sturm unterstellen, dass hier ein Auftrag gegeben werden soll, Stromverbrauch und damit den Ausbaubedarf für erneuerbare Energien kleinzurechnen. Nina Scheer äußert sich jetzt in ihrem Brief da zurückhaltender. Sie verweist darauf, dass sie nur die geleakte Version der Leistungsbeschreibung kennt. Die kennen wir auch. Eine offizielle Version liege ihr trotz Anfrage ans Wirtschaftsministerium noch nicht vor. Aber in dieser geleakten Version sieht sie eben Anhaltspunkte, dass seitens des Bundeswirtschaftsministeriums dort ja energiepolitische Zielvorgaben durchaus verfolgt werden. Also sie macht das unter anderem fest an der Fragestellung in der Leistungsbeschreibung, ob es eine Neuausrichtung der Energiepolitik bedarf. Und da sagt sie eben, diese Frage nach einer Neuausrichtung der Energiewende passe nicht zu den Zielvorgaben des Koalitionsvertrages. Sie kritisiert auch unter anderem, dass diese Studien, die du ja schon erwähnt hast, also da war ja eine von Aurora Energy im Auftrag von EnBW, Boston Consulting Group im Auftrag vom BDI, dass diese Studien in der Leistungsbeschreibung quasi ja erwähnt und vorgegeben seien. Das kritisiert sie halt auch als zu wenig offen. Und das Ganze ist aus ihrer Sicht nicht eben dann sozusagen passend mit dem Koalitionsvertrag. Sie sieht da Abstimmungs- und Klärungsbedarf. Und ja, da knirscht es. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich auch interessant, wenn man sich die Leistungsbeschreibung anguckt, wie die Formulierungen gewählt sind. Also man merkt, eigentlich hieß es ja, wir wollen das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, aus Nachhaltigkeit, aus Bezahlbarkeit wieder zurechtrücken. Da schwingt eben immer der Vorwurf mit, dass der Klimaschutz in der Vergangenheit überbetont wurde. Jetzt gibt es aber eine Formulierung in dieser Leitbeschreibung für das Energiemonitoring, in dem drin steht, Richtschnur sollen Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit sein. Da fällt also der dritte Punkt, nämlich die Nachhaltigkeit bzw. der Klimaschutz, komplett raus. Es zieht sich dann natürlich nicht durch das ganze Dokument, der Klimaschutz wird schon noch erwähnt, aber man merkt schon so ein Stück weit, der Auftrag ist auch, den Klimaschutzaspekt gegebenenfalls ein Stück weit zurückzudrängen. Wobei man dann auch wieder sagen muss, das sind natürlich neutrale Gutachter. Ja, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik auch an der Rolle des EWI, aber ich glaube, das BET ist da durchaus unverdächtig und man darf gespannt sein tatsächlich, was da rauskommt, aber es ist, glaube ich, auch klar und kein Geheimnis, dass das Bundeswirtschaftsministerium bei der einen oder anderen Frage auch eine gewisse Erwartungshaltung hat.
Genau, das wird auch in einigen anderen Formulierungen deutlich. Also die Erneuerbaren werden als Unsicherheitsfaktor genannt und so weiter. Das kann man schon kritisch sehen, denke ich.
Aber der Klimaschutz lässt sich eben auch nicht einfach so abbügeln. Das merken wir eben jetzt gleich bei unserem zweiten Thema. Aber bevor wir dazu rüberschwenken, gehen wir einmal kurz ab für eine Werbung.
Der Industriestrompreis soll energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb stärken. Doch wie praxistauglich ist das Modell wirklich? Am 6. August diskutieren beim digitalen Energate Talk VertreterInnen aus Industrie, Mittelstand und Energiewirtschaft über Chancen, Risiken und Alternativen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, und dann sind wir wieder zurück. Carsten, du hast hier in dieser Woche nämlich noch ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs IGH angeguckt. Und da geht es im Kern eigentlich um die Frage des Umweltschutzes, allerdings auch abgeleitet natürlich um den Klimaschutz. Und ich habe es vor der Pause gesagt, der lässt sich nicht so leicht abbügeln. Und das hängt eben unter anderem mit den übergeordneten Rahmenbedingungen ab. Also hier ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, aber natürlich auch an den EU-Vorgaben, die den Ländern gemacht werden. Lass uns mal kurz eingehen auf dieses Gerichtsurteil. Was besagt das und worum geht's da?
Genau, also es ist im Grunde kein Urteil, sondern ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs. Muss man, glaube ich, an der Stelle unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr wichtiges Gutachten. Also einige Wissenschaftler, Experten sagen durchaus historisch. Daran wird das Recht auf saubere, gesunde, nachhaltige Umwelt als eigenständiges Menschenrecht anerkannt. Das bedeutet eben auch, die Klimaziele sind völkerrechtlich verpflichtend, inklusive der 1,5-Grad-Grenze. Und es bedeutet, Staaten können für unterlassenen Klimaschutz zur Rechenschaft gezogen werden. Also auch Reparationsansprüche werden unter Umständen möglich. Subventionen und Lizenzen, zum Beispiel Explorationslizenzen für fossile Energien, könnten ebenfalls völkerrechtswidrig sein. Und Staaten müssen auch private Akteure beim fossilen Energieeinsatz, also Verbrauchern, Vorgaben machen, sie regulieren. Mit anderen Worten, einfach weiterlaufen lassen, ist aus Sicht des IGH keine Option.
Das ist natürlich ein spannender Punkt, weil man sich daraus natürlich ableiten kann oder die Frage ableiten kann, was heißt das dann eigentlich für Deutschland? Weil wir spüren momentan ja durchaus, dass es bei der Klimapolitik neue Fragezeichen gibt. Also wir hatten auch schon darüber gesprochen, Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, auch von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die rütteln ein bisschen an dem Klimaneutralitätsziel 2045 für Deutschland. Gleichzeitig haben wir aber auch EU-Vorgaben, wie Deutschland die CO2-Emissionen senken muss. Was leitet sich denn aus diesem Gutachten dann ab für Deutschland?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Es ist nicht bindend, hat aber durchaus eine Orientierungs- und Warnfunktion, auch eben für Deutschland. Vielleicht beachtlich war auch noch, dass es einstimmig beschlossen wurde. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also eine gewisse Autorität kann man diesem Gutachten durchaus unterstellen. Und es war initiiert von einem pazifischen Inselstaat namens Vanuatu, aber eben auch andere Länder der UNO-Vollversammlung, unter anderem Deutschland, haben es unterstützt. So die Antwort, rechtliche Konsequenzen für Treibhausgasverursacher muss man eben nach dem Gutachten mit die Frage muss man mit Ja beantworten. Die kann es geben. Und gerade auch für stark emittierende Länder wie Deutschland, die haben demnach eine besondere Verantwortung. Also das Gutachten bekräftigt, wie gesagt, die Klimaverpflichtungen im Völkerrecht. Und eine Verwässerung des Klimaziels ist quasi unzulässig. So hat es ein Wissenschaftler formuliert in Bezug auf das Gutachten. Also das zielt eindeutig eben auch auf die Bundesregierung, jedenfalls den Teil der Bundesregierung, die, sagen wir mal, die Klimaziele in letzter Zeit etwas in Frage gestellt hat. Merz hat ja sinngemäß im Bundestag an mehreren Stellen gesagt, es nütze nichts, wenn Deutschland allein klimaneutral werde. Deutschland verursache ja nur 2% der globalen Emissionen. Und auch Katharina Reichert, der am Tag der Industrie des BDI sich für eine Harmonisierung mit internationalen Zielen ausgesprochen. Also sprich, Deutschland will ja eigentlich 2045 klimaneutral sein, die EU erst 2050, dass man da ein Stück weit zurückgeht. Aber dieses Urteil, das stärkt eigentlich eher die Position von SPD-Umweltminister Carsten Schneider, der diesen Vorstößen stets widersprochen hat und dann auch kommentiert hat, anschließend, niemand dürfe sich hier aus der Verantwortung stehlen und schon gar nicht Länder mit einem hohen Pro-Kopf-Ausstoß an Klimagasen. Und da zählt Deutschland eben dazu, aktuell immer noch, aber eben auch historisch.
Und dazu passt ja, weil das Haus von Bundesumweltminister Carsten Schneider hat in dieser Woche einen neuen Klimaschutzbericht rausgegeben. Und da zeigt sich eben, dass Deutschland bisher nicht auf Kurs ist. Also das Ziel 2030, 65% CO2-Minderung gegenüber 1990, da sieht es ganz gut aus, was aber vor allem ja auch der wirtschaftlichen Delle momentan in Deutschland zu verdanken ist. Also eigentlich keine positive Nachricht, aber 2040 eben gibt es auch keine guten Nachrichten momentan, weil da im Prinzip alle Sektoren nicht so richtig auf Zielkurs sind, inklusive Energiesektor, der bisher ja eigentlich immer ganz verlässlich geliefert hat.
Genau, also es ist dieser Klimaschutzbericht 2025, der soll jetzt in Kürze vom Kabinett verabschiedet werden. Wir kennen eine Vorabversion. Und der bezieht sich eben auf den Prüfbericht zu den Projektionsdaten des Expertenrats für Klimafragen und letztlich sind es auch diese Inhalte. Du hast es erwähnt, Deutschland ist bis 2030 einigermaßen auf Kurs, aber die Klimaziele bis 2040 und 2045, die wird Deutschland mit den bislang beschlossenen Maßnahmen klar verfehlen. Ich glaube, wenn es so weitergeht, wären wir bis 2040 bei ungefähr 80% Treibhausgasminderung erreicht werden müsste. 88% und auch 2030, also -65%, wären nur erreichbar, wenn alle bisherigen Maßnahmen vollständig umgesetzt würden. Sorgenkinder sind und bleiben die Sektoren Verkehr und Gebäude. Und da fand ich eine Stelle in diesem Bericht dann doch sehr bezeichnend, Stichwort Gebäude, und zwar das Gebäudeenergiegesetz GEG als eines der wirksamsten Klimainstrumente im Gebäudesektor bezeichnet wird in dem Bericht. Wir erinnern uns, unter dem Stichwort Heizungsgesetz abschaffen will die Union das GEG ja schleifen, zumindest in Paragraphen 71 mit der 65%-Regel, die besagt, dass neu eingebaute Heizungen in Neubauten zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Und genau diese Regel bezeichnet der Klimaschutzbericht als wirksam. Also da darf man gespannt sein, wer sich hier durchsetzt. Die ja mitunter etwas klimaschutzskeptische Union oder die SPD mit dem Umweltminister Schneider, der ja jetzt angesichts der Zielverfehlungen ein Klimaschutzprogramm aufsetzen muss. Und da kann er auf Maßnahmen für den Gebäude- und Verkehrssektor kann er ja nicht verzichten.
Und das sind ja gerade die beiden Sektoren, die es historisch schon immer schwer gehabt haben und eben auch vorausschauend. Deshalb gab es ja auch durchaus mit ein sehr ambitioniertes Gebäudeenergiegesetz. Der Verkehrssektor läuft seinen Zielen auch hinterher oder fährt ihnen eher hinterher. Das könnte ja mit mehr Elektroautos zum Beispiel, könnten sich Ziele besser erreichen lassen. Aber dazu wäre es eben auch sehr hilfreich, wenn die Stromsteuer für alle abgesenkt werden würde, so wie es im Koalitionsvertrag ja eigentlich mal zugesagt worden ist. Das hat bisher noch nicht stattgefunden, aber auch da erhöht sich eigentlich nochmal der Druck, dass das dann vielleicht doch, so wie es zumindest CSU-Chef Söder in Aussicht gestellt hat, dass da zum 01.01.2027 was passieren wird. Also man sieht, auch von außen ist der Druck relativ groß. Man kann von den Klimazielen nicht ganz so einfach abrücken. Also das bleibt auf jeden Fall sehr spannend und vor allem die Positionierung zwischen Union und SPD, die bleiben, glaube ich, spannend. Bisher war es ja aus SPD-Kreisen eher ruhig, aber das wird sicherlich dann nach der Sommerpause bei der konkreten Umsetzung von einzelnen Gesetzen, da wird es sicherlich dann wieder lauter werden und dass sich die beiden Seiten streiten können. Das haben sie vor der Sommerpause ja deutlich bewiesen. Man würde natürlich hoffen, dass manches dann geräuschloser sich abspielt. Aber gerade beim Gebäudeenergiegesetz, da ist durchaus zu erwarten, dass es da wirklich nochmal sehr, sehr hakelig wird. Sind wir gespannt. Was war sonst noch los diese Woche? Können wir einen kleinen Werbeblock nochmal einbauen? Ich glaube, zum Gebäudeenergiegesetz passt, dass sich Lisa Marx, unsere Kollegin aus dem Politikteam, mit einem Vorschlag für ein sozial ausgewogenes Gebäudeenergiegesetz beschäftigt hat. Vom Think Tank Klimasozial ist nachzulesen bei uns bei www.energet-messenger.de. Auch noch eine durchaus beachtenswerte Nachricht ist, dass die Bundesnetzagentur momentan prüft, ob es Manipulationen im deutschen L-Gasmarkt gibt. Das ist zwar ein schrumpfender Markt, weil L-Gas so langsam aus den deutschen Gasnetzen verschwindet und wir künftig ein reines H-Gasnetz haben werden, aber trotzdem ist das nochmal auf jeden Fall ein interessanter Punkt, eine interessante Nachricht, auch nachzulesen bei uns. Andere Artikel, die uns diese Woche noch beschäftigt haben, haben wir teilweise schon angesprochen, wie die Länderpositionierung zu den Netzanschlussverfahren. Also war einiges los, trotz parlamentarischer Sommerpause. Und Bundeskanzler Friedrich Merz hatte in seiner Sommerpressekonferenz, in der Bilanzpressekonferenz in Berlin ja auch angekündigt, dass das Kabinett durcharbeiten wird. Es wird also auch im Sommer das ein oder andere Gesetzgebungsverfahren zumindest auf den Weg gebracht durch das Bundeskabinett. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet dann irgendwann eben auch an den Ergebnissen des Energiewendemonitorings, die zum Sommer, Ende des Sommers zu erwarten sind. Also ich glaube, uns wird tatsächlich auch über den Sommer nicht langweilig. Wir bleiben am Ball. Und ja, ich bin schon gespannt, was uns in der kommenden Woche beschäftigen wird. Bis dahin erstmal eine gute Zeit. Vielen lieben Dank, Ron. Vielen lieben Dank, Carsten, dass ihr wieder dabei wart. Hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche.
Sehr gerne. Tschüss.
Schönes Wochenende.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.